Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Als erstes lesen wir zusammen den Predigttext und wundern uns gemeinsam, was der wohl mit der Weihnachtszeit zu tun haben könnte. Der Predigttext steht im Buch Hiob, Kapitel 42, die Verse 1 bis 6. Da antwortete Hiob dem Herrn folgendermaßen: Ich habe anerkannt, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir unausführbar ist. Jetzt zitiert Hiob Gott. Wer ist's, der da den Ratschluss Gottes verdunkelt ohne Einsicht? Jetzt redet Hiob wieder für sich. So habe ich denn den Unverstand geurteilt über Dinge, die zu wunderbar für mich waren und die ich nicht verstand. Jetzt zitiert Hiob wieder Gott. Höre doch und lass mich reden. Ich will dich fragen und du belehre mich. Jetzt redet Hiob wieder von sich. Nur durch Hörensagen hatte ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum bekenne ich mich schuldig und bereue in Staub und Asche. Amen. Keine Sorge, wir werden die Kurve zur Weihnachtsbotschaft schon noch hinbekommen. Nur liegt sie nicht im Text selbst, sondern in dem, was Hiob an Unaussprechlichem widerfahren ist. Das ist im Text nur angedeutet. Um das zu verstehen, müssen wir etwas weiter ausholen und mal einen Überblick über das Buch Hiob gewinnen. Das Buch Hiob. Es ist aus vielen Gründen ein sehr tiefgehendes und einzigartiges Buch. Die Geschichte spielt in einem rätselhaften Land namens Uz, weit weg von Israel. Der Hauptcharakter Hiob ist nicht einmal Israelit. Und der anonyme Autor verortet die Geschichte in keiner klaren Epoche der Antike. Trotzdem wirkt das alles beabsichtigt. Es ist, als wollte der Autor nicht, dass wir von geschichtlichen Fragen abgelenkt werden, sondern wir sollen uns einfach auf die Geschichte Hiobs konzentrieren und auf die Frage, die da zum Leid der Menschen angesichts Gottes aufgeworfen werden. Das Buch Hiob hat eine ganz klare literarische Struktur. Es beginnt und endet mit einem kurzen erzählerischen Prolog und Epilog. Der Hauptteil des Buches besteht aus dichter hebräischer Poesie. Hiob unterhält sich in diesem Teil mit vier Gesprächspartnern, welche die Freunde genannt werden. Und diese Gespräche sind in Versform geschrieben. Die Gespräche werden dann durch eine Reihe von poetischen Reden Gottes an Hiob abgeschlossen. Lasst uns gemeinsam eintauchen, um zu sehen, wie das alles zusammenpasst. Der Prolog stellt uns Hiob vor, von dem es heißt, dass er schuldlos und ein aufrichtiger Mann ist, der Gott ehrt. Er ist ein echt super Typ. Gott selbst bezeichnet ihn als unschuldig. Und so hilft uns im Rahmen des Buches Hiob die paulinische Theologie von der Sünd- und Schuldhaftigkeit aller Menschen nicht so recht weiter. Sie ist bezogen auf das Buch Hiob und bezogen auf die Frage des Leides ja unbehilflich. Das bringt uns nicht so richtig weiter. Wir müssen festhalten, im Buch Hiob hält Gott es für möglich, dass ein Mensch natürlich im Rahmen seiner Endlichkeit und Unvollkommenheit ein gottgefälliges Leben führt. Doch zurück zu unserer Geschichte. Plötzlich befinden wir uns im Himmel, wo Gott sich gerade mit seinem Hofstaat trifft. Es ist ein geläufiges Bild im Alten Testament, das beschreibt, wie Gott die Welt regiert. Unter den himmlischen Wesen ist auch eine Figur, die der Satan genannt wird. Das ist hebräisch und heißt so viel wie der Ankläger oder der Widersacher. Man kann sich das vorstellen wie eine Szene im Gericht. Gott stellt Hiob als wahrhaft gerechten Mann vor. Und dann kommt der Ankläger und stellt Gottes Vorgehensweise der Belohnung aufrichtiger Menschen wie Hiob in Frage. Er sagt: Der einzige Grund, warum Hiob dir gehorcht, ist, weil du ihn mit Wohlstand segnest. Lass ihn leiden und wir werden sehen, wie gerecht er wirklich ist. Daraufhin stimmt Gott zu, dass der Ankläger Hiob Leid zufügt. An diesem Punkt der Geschichte fragen sich die meisten nach dem Grund für Gottes Vorgehen und wir nehmen an, dass das Buch Hiob darauf vielleicht eine Antwort liefert, warum Gott zulässt, dass gute Menschen leiden. Aber wenn man dann weiterliest und sich das ganze Buch zu Gemüte führt, wird man feststellen, dass das Buch Hiob keine Antwort auf diese Frage liefert. Das enttäuscht einen zunächst und das enttäuscht eigentlich jeden, der das Buch Hiob zum ersten Mal liest. Man muss also wohl doch noch etwas tiefer graben. Am Ende des Vorworts lesen wir von einem leidenden und verwirrten Hiob, der von seiner Frau getadelt wird. Dann wird er von drei Freunden aufgesucht, die versuchen werden, ihm mit Weisheit und Ratschlägen zu helfen. Es sind Eliphas aus Teman, Bildad aus Sua und Zophar aus Naama. Genau wie Hiob sind sie keine Israeliten. Sie stehen für das beste Denken, das es im antiken Nahen Osten über Gott und menschliches Leid gab. An dieser Stelle beginnt der Hauptteil des Buches. Zuerst spricht Hiob. So funktioniert dieser ganze Abschnitt. Zuerst spricht Hiob, dann folgt eine Antwort von einem seiner Freunde. Daraufhin antwortet wieder Hiob und es folgt der nächste Freund und so weiter und so weiter. Und das geht drei Gesprächsrunden lang. Diese ganze Diskussion dreht sich um drei Fragen. Ist Gott in seinem Wesen wirklich gerecht? Und regiert Gott das Universum nach dem strengen Grundsatz der Gerechtigkeit? Und wenn das der Fall ist, wie kann dann Hiobs Leid erklärt werden? Den Reden Hiobs und seiner Freunde kann man entnehmen, dass die Gesprächspartner eine genaue Vermutung davon haben, wie Gottes Gerechtigkeit in der Welt aussieht. Nämlich, dass alles in der Welt nach dem strengen Grundsatz der Gerechtigkeit abläuft. Wenn du also ein weiser, guter Mensch bist und Gott ehrst, werden dir gute Dinge passieren. Gott wird dich belohnen. Aber wenn du dich böse und dumm verhältst und sündigst, wird dir Unglück widerfahren. Wir müssen festhalten, dass zwischen Hiob und seinen Freunden über diese Grundannahme kein Streit besteht. Die vier streiten gar nicht um verschiedene Erklärungsansätze für das Leiden in der Welt. Hiob stellt lediglich in Abrede, dass sich Gott in seinem Fall seinen Prinzipien gemäß verhält. Man könnte sagen, Hiob leidet an kognitiver Dissonanz. Das, was er wahrnimmt und erleidet, widerspricht seinem Weltbild. Er versteht Gott nicht mehr. Hiob bringt in seinen Reden immer wieder das gleiche Argument. Erstens ist er unschuldig. Und daraus folgt, dass sein Leid keine göttliche Strafe sein kann. Aus dem Vorwort wissen wir, dass diese beiden Aspekte sogar richtig sind. Sie stimmen schlicht. Erinnert euch, dass Gott selbst sagte, dass Hiob gerecht und schuldlos ist. Hiob beendet seine Argumentation, indem er Gott die Schuld gibt. Entweder regiert Gott die Welt nicht in Gerechtigkeit oder, was noch schlimmer wäre, er selbst ist einfach ungerecht. Auf der anderen Seite widersprechen ihm seine Freunde. Sie sagen, dass Gott gerecht ist. Daraus folgt, dass Gott die Welt immer in Gerechtigkeit regiert. Und sie schlussfolgern, dass nicht Gott die Schuld trifft, sondern Hiob. Hiob muss etwas sehr, sehr Schlimmes angestellt haben, dass Gott ihn so bestraft. Sie finden sogar mögliche Sünden, die Hiob begangen haben muss. Hiob widerspricht all dem. Und am Ende hat er schlicht die Nase voll von seinen Freunden. Er tritt direkt vor Gott für seine Sache ein. Hier muss man berücksichtigen, dass Hiob in seinen Gedichten emotional Achterbahn fährt. Er dachte immer, Gott ist gerecht, aber jetzt kann er diesen Gedanken nicht mit seinem Leiden vereinbaren. Deshalb beschuldigt er Gott in einigen Gefühlsausbrechen mit heftigen Worten, dass man wirklich schluckt, wenn man das im Buch Hiob dann liest. An dieser Stelle erscheint dann überraschend ein weiterer Freund, Elihu, der Busiter. Er ist zwar kein Israelit, hat aber einen hebräischen Namen. Elihu hat die gleichen Grundannahmen wie Hiob und seine Freunde. Er argumentiert, dass Gott gerecht ist und das Universum immer in Gerechtigkeit regiert. Aber dann zieht er eine durchdachtere Schlussfolgerung darüber, warum gute Menschen leiden. Es ist vielleicht gar keine Strafe für eine Sünde aus der Vergangenheit. Gott könnte Leid auch als Warnung zulassen, um Sünde in der Zukunft zu verhindern. Oder er gebraucht den Schmerz und das Leid, um den Charakter einer Person zu formen oder um eine wichtige Lehre zu erteilen. Elihu behauptet nicht zu wissen, warum Hiob leidet. Aber einer Sache ist er sich sicher. Hiobs Anschuldigungen an Gott, nicht gerecht zu sein, sind falsch. Hiob antwortet Elihu nicht mehr und das Gespräch ist beendet. Es ist, als ob die alten Weisheiten erschöpft sind und das Geheimnis einfach bleibt. Und dann taucht Gott plötzlich in einem Wirbelsturm auf und antwortet Hiob persönlich. Er reagiert auf Hiobs Anschuldigung, dass er ungerecht sei und unfähig, die Welt zu regieren. So nimmt Gott Hiob mit auf eine virtuelle Reise durch das Universum und stellt ihm all diese Fragen über die Ordnung und den Ursprung des Kosmos. War Hiob dabei, als Gott die Erde entworfen oder die Gestirne angeordnet hat? Hat er jemals den Sonnenaufgang befohlen oder das Wetter kontrolliert? Gott hat all diese kosmischen Details im Blick, die Hiob sich nicht einmal vorstellen kann. Dann geht Gott sogar ins Detail und beschreibt das Weideverhalten bei Bergziegen und wie Rehe gebären oder die Fressgewohnheiten von Löwen und Wildeseln. Was ist der Sinn von all dem? Mit dem virtuellen Rundgang durch die Welt zeigt das Buch Hiob vor allem, dass die Welt ein riesiger, komplexer Ort ist und stellt Gott als jemanden vor, der das alles im Blick hat, jedes einzelne Detail. Hiob dagegen kann sich nur auf den kleinen Horizont seiner Lebenserfahrung beziehen. Seine Sicht der Welt ist sehr begrenzt. Deshalb muss, so die Quintessenz des Buches Hiob, das, was aus Hiobs Perspektive wie göttliche Ungerechtigkeit aussieht, in einem unendlich viel größeren Kontext betrachtet werden. Hiob ist einfach nicht in der Position, um so eine große Anklage gegen Gott zu erheben. Nach dem virtuellen Rundgang fragt Gott Hiob, ob er die Welt für einen Tag nach dem strengen Grundsatz der Gerechtigkeit regieren könnte, von dem Hiob und seine Freunde ausgehen. Nämlich, dass jede böse Tat von jeder einzelnen Person in jedem Moment mit ausgleichender Gerechtigkeit geahndet wird. Tatsache ist, dass es in einer Welt wie unserer extrem kompliziert ist, gerecht zu sein. Es ist nie schwarz und weiß, wie Hiob und seine Freunde es scheinbar glauben. Wir kommen zurück zu der großen Frage nach Hiobs Leiden. Warum gibt es Leid in Gottes Welt? Egal, ob von Erdbeben, wilden Tieren oder durch andere Menschen. Gott erklärt nicht, warum. Er sagt, dass wir in einer extrem komplexen, wunderbaren Welt leben, die zumindest im Moment nicht dazu ausgelegt ist, Leid zu verhindern. Das ist Gottes Antwort. Hiob hat Gottes Gerechtigkeit in Frage gestellt. Gott antwortet, dass Hiob nicht genug über die Welt weiß, um eine solche Anklage zu erheben. Hiob verlangte eine vollständige Erklärung von Gott und dieser bittet ihn um Vertrauen in seine Weisheit und sein Wesen. Hiob antwortet darauf mit Demut und Reue. Hier sind wir dann schließlich an unserem Predigttext angelangt. Hiob entschuldigt sich für seine Anschuldigungen und räumt ein, dass er seine Grenzen überschritten hat. Das Buch endet unvermittelt mit einem kurzen Epilog. Zuerst sagt Gott, dass die Freunde falsch lagen, dass ihre Vorstellungen von Gottes Gerechtigkeit zu einfach und falsch in Bezug auf die Komplexität der Welt oder Gottes Gerechtigkeit waren. Er sagt auch, dass Hiob richtig von ihm gesprochen hat. Das mag zunächst überraschen. Gott erkennt aber Hiobs Ringen an und wie er ehrlich mit all seinen Gefühlen und Schmerz vor Gott kam und einfach mit ihm selbst sprechen wollte. Und Gott sagt, dass das der richtige Weg ist, das alles zu verarbeiten, durch den Kampf im Gebet. Das Buch endet damit, dass Hiob wieder gesund wird und dass seine Familie und sein Vermögen wiederhergestellt werden. Nicht als Belohnung für gutes Verhalten, sondern als großzügiges Geschenk Gottes. Das ist das Ende des Buches Hiob. Es löst nicht die Frage, warum gute Menschen böse Dinge widerfahren. An dieser Stelle müssen wir nun einen Schritt zurücktreten und uns fragen, ob uns der Hinweis auf die Komplexität der Welt und der Appell an das Vertrauen auf Gottes Weisheit mit Blick auf das Leiden in der Welt wirklich überzeugen können. Gott als allmächtiges Wesen, Gott als Allherrscher, der das Leid dazu verwendet, vor Sünde zu warnen und den Menschen zu einem geläuterten Ebenbild zu formen? Gott, der Menschen zu seinen Zwecken gebraucht und dabei auch eine Wette mit dem Satan eingeht? Das sind Möglichkeiten, die auch in der unwidersprochen gebliebenen Rede Elihus, des vierten Freundes Hiobs, angesprochen werden. Diese Sicht der Dinge scheint auch an mehreren Stellen in der Bibel durch. So steht in Römer 9, 20 und 21, ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du Gott zur Verantwortung ziehen willst? Darf etwa das Gebilde zu seinem Bildner sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse hier ein Gefäß zu ehrenvoller Bestimmung und dort ein anderes zu gemeiner Verwendung zu fertigen? Und auch im Evangelium, Johannes 9, Verse 1 bis 5, lesen wir Folgendes. Im Vorübergehen sah Jesus alsdann einen Mann, der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern, dass er als Blinder geboren worden ist? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit das Wirken Gottes an ihm offenbar würde. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Menschliches Leid als Quelle der Selbstverherrlichung Gottes, Leid als Erziehungsmittel, Gott als Töpfer, der seinen Ton, den Menschen, eben auch wieder in die Tonne treten kann. Ich gebe zu, dass mir persönlich hier der Atem stockt und ich diesen Glaubengang nicht recht mitgehen kann. Gehen wir mehrere hundert Jahre weiter, in die Zeit der Aufklärung. Die Frage nach dem Leid der Welt angesichts der Güte Gottes hat weise Menschen immer wieder beschäftigt. Im Jahre 1791 schrieb der Philosoph Immanuel Kant, der übrigens auch an Gott geglaubt hat, einen Aufsatz mit dem Titel »Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee«. Theodizee heißt übersetzt Rechtfertigung Gottes angesichts des Leidens in der Welt. Das ist ja ein philosophischer Fachbegriff. Man muss diesen Aufsatz, den ich gerade dem Titel nach zitiert habe, wirklich nicht kennen. Es reicht an dieser Stelle bereits, dem Titel zu entnehmen, dass auch der Philosoph Immanuel Kant die Frage nach dem Grund des Leidens mit Blick auf die Allmacht und Allgüte Gottes nicht für beantwortbar hält. Er hält konsequenterweise weder den Erziehungsgedanken noch den Verweis auf eine höhere Berechtigung Gottes, eben weil er Gott ist und wir nur Menschen, vergleiche das Bild des Töpfers und des Tones, nicht für richtig. Zu dem Erziehungsgedanken schreibt Kant Folgendes. Jetzt wird es etwas kompliziert, weil Kant leider nicht die Angewohnheit hat, fasslich zu schreiben, aber ich versuche das gleich zu erklären. Also, jetzt Immanuel Kant. Die Auflösung des Knotens soll diese sein, dass uns Gott um einer künftigen Glückseligkeit willen, also doch aus Güte, in die Welt gesetzt habe, dass aber vor jener zu hoffenden überschwänglich großen Seligkeit durchaus ein Mühe- und trübsalvoller Zustand des gegenwärtigen Lebens vorhergehen müsse, wo wir eben durch den Kampf mit Widerwärtigkeiten jener künftigen Herrlichkeit würdig werden sollten. Das ist also die Behauptung des Erziehungs- oder Bildungsgedankens. Und nun kommt Kants Widerlegung. Allein, dass diese Prüfungszeit vor der höchsten Weisheit durchaus die Bedingung der dereinst von uns zu genießenden Freuden sein müsse, und dass es nicht tunlich gewesen, das Geschöpf mit jeder Epoche seines Lebens zufrieden werden zu lassen, kann zwar vorgegeben, aber schlechterdings nicht eingesehen werden. Und man kann also freilich diesen Knoten durch Berufung auf die höchste Weisheit, die es so gewollt hat, abhauen, aber nicht auflösen, welches doch die Theodizee verrichten zu können sich anheischig macht. Der Gedankengang ist kurz folgender. Es ist nicht einzusehen, weshalb eine Zeit der Prüfung überhaupt notwendig ist und dem Himmelreich mit ewiger Glückseligkeit vorhergehen muss. Man kann natürlich sagen, dass dies eben dem Ratschluss Gottes entspricht. Erklären tut man damit freilich nichts, zumal der Gedanke noch nicht einmal insgesamt plausibel ist und für viele Erscheinungsformen des Leids als Erklärung nicht taugt. Zu dem Gedanken, dass Gott Leid zulässt, weil er eben Gott ist und wir nur wie Ton in seinen Händen, schreibt Kant Folgendes. Wieder die Beschwerde gegen die Heiligkeit des göttlichen Willens aus dem moralisch Bösen, welches die Welt sein Werk verunstaltet, besteht die Rechtfertigung darin. Dass es ein solches schlechterdings zweckwidrige, als wofür wir die Übertretung der reinen Gesetze unserer Vernunft nehmen, gar nicht gäbe. sondern dass es nur Verstöße wider die menschliche Weisheit seien, dass die göttliche sie nach ganz anderen, uns unbegreiflichen Regeln beurteile, dass die Wege des Höchsten nicht unsere Wege seien. Und nun kommt die Antwort Kants darauf. Diese Apologie, also diese Rechtfertigung, in welcher die Verantwortung ärger ist als die Beschwerde, bedarf keiner Widerlegung und kann sicher der Verabscheuung jedes Menschen, der das mindeste Gefühl für Sittlichkeit hat, frei überlassen werden. Die Antwort überrascht. Kant hält hier eine Widerlegung schlicht für überflüssig, und zwar aus Gründen des guten Geschmacks. Man merkt den starken, geradezu emotionalen Widerwillen Kants vor einer solchen Argumentation. Er ist regelrecht angewidert. Warum ist das so? Kants Abscheu ist gleichsam eine moralische. Er legt einen hohen Maßstab an die Anerkennung ethischen Verhaltens. Und ich will versuchen, das näher zu erklären. Vielleicht sagt euch der kategorische Imperativ etwas. Er lautet in zwei Versionen, die meines Erachtens noch am verständlichsten sind, wie folgt. Die erste Version, Gesundheit. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel gebrauchst. Und die zweite Version, denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, dass jedes derselben sich selbst und alle anderen niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln sollte. Was heißt das denn nun, bitteschön? Um ethisch zu handeln und nicht moralisch verwerflich, darf man einen anderen Menschen niemals bloß benutzen, verwerten und so missachten. Jeder Mensch hat seine Würde in sich. Auch das deutsche Grundgesetz beginnt übrigens mit dem Appell, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch hat einen ihm innewohnenden Wert, einen Achtungsanspruch. Man hat ihm auf gleicher Augenhöhe zu begegnen und darf ihn nicht verletzen, töten, beleidigen oder ihm sonst Leid zufügen, schlicht weil es den eigenen Belangen und Interessen dient. Eine Frage stellt sich allerdings. Warum nur sollte Gott sich an den kategorischen Imperativ halten, der doch als Welturheber und Erhalter und Schöpfer des Menschen auf einer höheren Stufe als der Mensch steht, ja an erster Stelle als Urgrund der Welt überhaupt? Nun, wenn Gottes Begriffe von Liebe, Fürsorge und Güte nicht die unseren wären, ich glaube das übrigens nicht, wenn Gottes Liebe die Möglichkeit umfasste, den Menschen für eigene Zwecke leiden zu lassen, bis hin zu schmerzhaften, tödlichen Krankheiten, bis hin zu Krieg, Vergewaltigung und Massenmord, dann wäre Gottes Rede von der Liebe für uns unverständlich und letztlich sinnlos. Dann wäre folgender Ausspruch im ersten Johannesbrief, ich zitiere, und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Das wäre für uns letzten Endes schlicht Kauderwelsch. Was sollte die Gleichsetzung Gottes mit der Liebe dann noch aussagen? Sie wäre eine Lehrformel, die niemanden trösten könnte. Deswegen bezieht Kant den kategorischen Imperativ meines Erachtens mit Recht auf alle Vernunftwesen und damit gerade auch auf Gott selbst. Wenn Gott die Liebe ist, bindet er sich gleichsam selbst an unseren Horizont, an unsere Sprache. Wie löst sich das Ganze nun auf? Und wann kommt jetzt endlich mal Weihnachten? Ich meine, es bleibt nur die Erkenntnis, dass unsere Welt eine gefallene ist, in der es schreckliches Leid gibt, das Schuldige wie Unschuldige trifft, sterbenskranke kleine Kinder, Opfer von Krieg, die diesen nicht angefangen haben, von Naturkatastrophen, welche diese nicht ausgelöst haben, und Opfer von Verbrechen, zu welchen diese weder angestiftet noch Beihilfe geleistet haben. Dieses Leid können wir nicht erklären und wir können es auch nicht unter Verweis auf Gottes Allmacht und Gottes höheres Recht wegdefinieren. Wenn wir uns vor diesem Hintergrund noch einmal den Predigttext anschauen, ist euch aufgefallen, dass Hiob im Predigttext seine Buße damit begründet, Gott gesehen zu haben. Keine Begründung hat ihn also überzeugt, kein argumentativer Gedankengang, den er vielleicht übersehen hätte, sondern Gottes konkrete Gegenwart. Das scheint mir der entscheidende Gesichtspunkt zu sein. Wie können wir Gottes Gegenwart erfahren? Wie werden wir Gottes ansichtig? Da hilft in der Tat ein Blick auf die Weihnachtsbotschaft. So steht in knapper Form im Hymnus im Brief des Paulus an die Christen in Philippi, dort Kapitel 2. Denn obgleich Christus Gottes Gestalt besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an. Nein, er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie aller derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gott wurde Mensch. Er unterwarf sich damit unserem Schicksal, unserem Leiden. Das Wort wurde Fleisch, um sich uns mitzuteilen und in die Nachfolge zu rufen. Das heißt für mich, Gott redet unsere Sprache, wo er von Liebe redet. Ist auch von Liebe in unserem Sinne die Rede. Er leidet mit uns, er leidet als Unschuldiger und zerbricht so als dreieiniger Gott den Tun-Ergehen-Zusammenhang, von dem noch die drei Freunde Hiobs ausgingen. Und er geht selbst den Weg ans Kreuz und versöhnt so die Menschen mit Gott. Er benutzt also nicht andere Menschen, um den Heilsweg für die Gläubigen zu eröffnen, und liefert sich selbst dem Leiden aus. Soweit ein Christ in der Nachfolge Leid auf sich nimmt und Verfolgung erduldet, tut er dies in freier Entscheidung für die Verbindung mit Gott in Christus und nicht als willenlos in das Schicksal geworfener Tonklumpen. Mit diesem Ansatz kann das Leid nicht erklärt und nicht gerechtfertigt werden. Es bleibt Anlass zur Klage, auch zur Anklage gegen Gott. Ist uns aufgefallen, dass Gott Hiob am Ende insgesamt Recht gibt, nicht nur seiner Entschuldigung. Das heißt, wir dürfen klagen, wir sollen anklagen und rebellieren gegen die Absurdität dieser Welt. Diese ist absurd und mit der Güte und Allmacht Gottes nicht in Einklang zu bringen. Wir dürfen aber auch auf Gott vertrauen, der uns nicht allein lässt, den Menschen nicht missbraucht, sondern den Weg ans Kreuz für die Erlösung der Menschen selbst geht. Diese Gebrochenheit in der Weltsicht wird uns im christlichen Glauben zugemutet. Diese müssen wir aushalten, wenn wir in auch intellektuell redlicher Weise an Gott glauben wollen. Ich wünsche euch und mir, dass wir sie aushalten und Gottes Liebe in Jesus Christus und seine Hingabe an die Menschen uns gefallen lassen. Dann wird in unseren Herzen wahr, was der Evangelist Johannes eingangs seines Evangeliums geschrieben hat. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dieses geworden, und durch dieses ist nichts geworden, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht war da, das Wahre, das jeden Menschen erleuchtet. Es kam gerade in die Welt. Es war in der Welt und die Welt war durch ihn geschaffen worden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn annahmen, verlieh er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben, die nicht durch Geblüt oder durch den Naturtrieb des Fleisches, auch nicht durch den Willen eines Mannes, sondern durch Gott gezeugt sind. Und das Wort wurde Fleisch und nahm seine Wohnung unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen Sohne vom Vater verliehen wird, eine mit Gnade und Wahrheit erfüllte. Vielleicht hat Hiob genau das schauen dürfen. Amen.